Inforadio Podcast.
Diese Sendung haben wir Ende 2009 erstmals ausgestrahlt. Es gibt Themen, die so alltagsnah, so lebensnah sind, bei denen so viele Menschen aufhorchen, dass man als Redakteur und Moderator einer solchen Sendung gar nicht erst lange begründen muss, warum man sie aufgreift. Es geht heute um eine nach wie vor sehr beliebte und von vielen Menschen gewünschte Lebensform, die Ehe. Man hört von hohen Scheidungsraten, tatsächlich ist aber die Quote rückläufig. 2008 gab es auf 1000 Ehen 11 Scheidungen. Wichtiger zu wissen ist es, der größte Teil der Bevölkerung in Deutschland ist nach wie vor verheiratet und das oft schon sehr lange und überwiegend sogar zufrieden. Mein heutiger Gast hat gerade eine, wie er es nennt, Streitschrift veröffentlicht, die dazu beitragen kann, dass noch mehr Ehen dauerhaft gelingen. Lob der Vernunftehe heißt das bei S. Fischer erschienene Buch. Der Autor hat in 30 Jahren Berufstätigkeit als Psychotherapeut, Paartherapeut und Lehrer für Psychotherapeuten und auch nach 22 Jahren als Ehemann, wie er schreibt, Einblicke in die Misserfolge, Krisen und Katastrophen, aber auch in die Erfolgsgeschichte so mancher Ehe bekommen. Er lehrt an der Universität Heidelberg. Ich begrüße einen von Deutschlands führenden Paartherapeuten. Herzlich willkommen, Dr. Arnold Retzer.
Ich grüße Sie, Herr Kalle.
Herr Dr. Retzer, wie das mit Buchtiteln so ist, Lob der Vernunftehe. In jedem Interview werden Sie sogleich gefragt, was denn Ehe ohne Liebe, und müssen dann erklären, dass es vernünftig ist, wenn die Ehe auf die Liebe setzt. Auf diesen scheinbaren Widerspruch komme ich zu sprechen. Ich möchte anders beginnen. Warum ist diese Lebensform nach wie vor so beliebt?
Herr Kalle, die Frage ist ja, was ist die Alternative dazu? Die Ehe oder eheähnliche Partnerschaften, egal ob hetero oder homosexuell, scheint mir ohne ernstzunehmende Alternative zu sein. Wahrscheinlich, weil sie eine grundlegende Sehnsucht der Menschen stillt, nicht alleine zu sein, mit jemandem verbunden zu sein, und zwar zeitlich nicht begrenzt verbunden zu sein. Die Ehe führt wahrscheinlich Konstanz, Verlässlichkeit, Wiederholung ein und ermöglicht dadurch etwas, was man vielleicht als Gelassenheit bezeichnen kann. Etwas, was für viele Menschen mit einer guten Lebensqualität sich verbindet. Untersuchungen zeigen immer wieder das gleiche Ergebnis. Beispielsweise Untersuchungen bei den sogenannten Singles. Da stellt sich immer wieder heraus, dass die überwältigende Mehrheit der Singles nicht eine gewählte, sondern eine, wenn man so will, aufgezwungene und erlittene Lebensform leben. Eine Lebensform in Ermangelung eines Partners.
Warum ist denn, wenn Sie sagen, nicht begrenzt ist vor allen Dingen das Ziel, die Dauerhaftigkeit einer Ehe ein so großer Wert? Also warum wird beispielsweise Scheitern, also Scheidung, dann als große Niederlage im Leben empfunden?
Ich glaube, man kann das ganz einfach erklären, wenn man Menschen fragt, was sie im Sinn haben, wenn sie heiraten. Die alte, ich glaube, kirchliche Trauungsform, bis dass der Tod uns scheidet, scheint immer noch aktuell zu sein. Man geht keine Ehe ein mit einer Begrenzung, und deshalb sind auch die Vorschläge, die vor ein paar Monaten Frau Pauli gemacht hat, dass eine Ehe auf 7 Jahre begrenzt sein sollte und man sich dann neu entscheiden sollte, die geht eigentlich an den Vorstellungen von Menschen vorbei. Die Dauerhaftigkeit scheint etwas zu entwickeln, was in einer kurzlebigen, kurzfristigen Beziehung nicht zu bekommen ist.
Steht denn diese Dauerhaftigkeit im Widerspruch zum Zeitgeist? Denn Sie schreiben ja, wir sind am Ende des Wachstums durch Beschleunigung angekommen. Es geht um kurze Begegnungen und eben nicht um Dauerhaftigkeit.
Ja, im Widerspruch zum Zeitgeist. Der Zeitgeist zeichnet sich einfach durch den hohen Wert von Schnelligkeit, Gleichzeitigkeit, von kurzfristigen Bindungen, wenn überhaupt Bindungen, aus. Mit der Vorstellung, wenn man sich zu sehr bindet, dass einem vielleicht etwas Besseres entgeht. Vielleicht ist die Abwrackprämie ein prägnantes Symbol für diesen Zeitgeist. Warum sollte man nämlich nicht vielleicht noch fahrbare Altautos verschrotten und gegen neue austauschen? Warum sollte man möglicherweise den alten Partner nicht verschrotten und gegen ein neueres Modell austauschen oder zumindest ein regelmäßiges Upgrading vornehmen? Die auf Dauer angelegte Ehe ist dagegen ein Modell, wenn man so will, wider den Zeitgeist. Die Folge davon kann aber zweifach sein und unterschiedlich sein. Zum einen muss man sich vielleicht gegen den konsumierenden, flüchtigen, stets auf das Neue und das Bessere setzende Zeitgeist abgrenzen. Vielleicht gewinnt aber die Ehe gerade dadurch, dass sie einen Unterschied macht zum Zeitgeist, an Attraktivität, weil sie sich von der uns alle überall umgebenden Kurzfristigkeit und Kurzsichtigkeit abgrenzt und dadurch ganz andere Erfahrungen ermöglicht, die uns vielleicht in anderen Bereichen unserer Gesellschaft, die vom dominierenden Zeitgeist beherrscht sind, nicht möglich sind.
Wir haben die emotionalen Erwartungen der Menschen an eine Ehe eben erörtert. Fehlt noch das Entscheidende: Liebe. Anders als Ihr Buchtitel Lob der Vernunft-Ehe vermuten lässt, spielen Sie ja Liebe und Vernunft eben nicht gegeneinander aus. Aber trotzdem bitte ich Sie zu erläutern, Ihre These zu erläutern, dass es eine Liebesehe nicht geben könne, dass, und ich zitiere Sie, die Liebe auf Dauer mit dem Leben bzw. einem zufriedenstellenden Zusammenleben und Alltag unvereinbar ist.
Also bleiben wir mal bei der ersten These. Eine Liebesehe kann es nicht geben. Warum nicht? Aus meiner Sicht werden hier zwei verschiedene, sich sogar widersprechende Organisationsformen in eins gesetzt, wodurch man sich eher Probleme an die Backe klebt, als dass es eine Lösung wäre. Wir werden die Unterschiede ja sicher noch genauer anschauen. Lassen Sie mich aber nur einen Aspekt der Problematik einer Liebesehe herausgreifen. Unsere Vorstellung von der Liebe ist ja die, dass es sich um einen spontan sich einstellenden Zustand handelt. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, dann hat es Zoom gemacht. Das Schicksal, eine Himmelsmacht, hat zugeschlagen. Wird dieses spontan sich einstellende Gefühl oder dieser spontan sich einstellende Zustand mit der Ehe zusammengeworfen, dann wird Unvereinbares zusammengeworfen. Denn eine Ehe ist ja bekanntlich kein Schicksal, sondern ein Vertragsverhältnis, das von zwei geschäftsfähigen Individuen eingegangen wird, und wo man bei Vertragsabschluss beteuert, dass man sich an die Vertragsbedingungen halten wird, sozusagen bis das der Tod einen scheidet. Man kann ja dann mal nachfragen, kann ich das mit den schlechten Tagen nochmal hören, bevor man den Vertrag unterschreibt, aber es ist eine bewusste, eingegangene Vertragsbedingung. Jetzt ist man aber bei einer Liebesehe verpflichtet, das, was sich nur spontan einstellt, unsere Vorstellung von der Liebe, planmäßig zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Eine typische Paradoxie, eine sogenannte Spontanparadoxie. Herr Kahle, wenn Sie schon einmal versucht haben, sich spontan einstellende Phänomene systematisch planmäßig herzustellen, beispielsweise die planmäßige Erzeugung von Einschlafen, weil Sie am nächsten Tag einen wichtigen Termin haben und Ähnliches, dann wissen Sie sehr genau um die Problematik dieser Paradoxie.
Ja, man darf gar nicht erst sagen, man muss jetzt einschlafen, sondern man döst eben vor sich hin. Wenn man nicht schläft, ist auch gut. Ich kenne das. Aber Sie müssen dennoch definieren, was dann Liebe ist. Was ist dieses, es hat Zoom gemacht? Sind das also schlicht und einfach nur unsere Vorstellungen, nichts Biologisches?
Das ist eine wichtige Frage, die Sie stellen. Vor über 200 Jahren hat ein französischer Philosoph Duclos folgenden, wie ich finde, sehr weisen Satz geschrieben. Er schreibt: Ich habe einige Romane gelesen und deshalb halte ich mich für verliebt. Heute kann man sagen, ich habe einige Schlager gehört und war schon ein paar Mal im Kino, deshalb glaube ich, dass ich liebe. Für mich ist also in meiner Definition die Liebe kein biologisches Phänomen, sondern eine Vorstellung und eine Erwartung, die im Wesentlichen kulturell vermittelt ist, über Schlager, über Filme, über Romane. Diese Vorstellung kann man aber auch genauer beschreiben. Merkmale dieser Vorstellung, die die meisten Menschen haben von der Liebe, sind die Exklusivität, das heißt, das sich ausschließen von Dritten oder von Drittem, das hat keinen Platz in einer Liebesbeziehung. Und es gibt die Vorstellung einer ungehemmten, unzensierten Kommunikation. In einer Liebesbeziehung ist alles, was einem durch die Synapsen streicht, zu Gehör zu bringen. Man kann den Anspruch haben, dafür ein offenes Ohr zu haben, und man hat die Pflicht, für alles, was einem gesagt wird, ein offenes Ohr zur Verfügung zu stellen. Das scheinen mir die wichtigen Elemente von Liebe zu sein. Also eine Vorstellung, die mit Erwartungen und mit davon abgeleitet bestimmten Verhaltensweisen in einer Liebesbeziehung verbunden sind.
Aber was dann kommt, ist doch eigentlich ein Glücksversprechen. Und Sie meinen nun, ich zitiere, wenn man sich das Glück verspricht und sogar verspricht, den Partner glücklich zu machen, verspricht man etwas, was nicht zu halten ist. Warum? Was hat das mit diesem Glücksversprechen auf sich?
Der wichtige Unterschied ist der, dass bei einem Glücksversprechen, das ich für problematisch halte, jemand anderem etwas verspricht, das Glück. Also man kann sich selbst das Glück versprechen oder man kann dem Partner das Glück versprechen. Gegen Glückwünsche selbst ist nicht zu sagen. Die werden ja gerade bei Hochzeiten sehr gerne ausgiebig ausgeteilt. Glücksversprechungen, die man dem Partner machen kann, sind allerdings hochproblematisch, weil man dann etwas verspricht, das man letztlich nicht halten kann. Und man sollte vernünftigerweise nur solche Versprechungen machen, die man auch halten kann. Aber ich glaube, es ist vernünftig, noch ein wenig genauer die Vorstellung von Glück und damit möglicherweise die problematischen Vorstellungen von Versprechungen von Glück anzuschauen. Wenn wir zusammen in eine Buchhandlung gehen, dann sind wir sowohl von Eheratgebern umzingelt, auch als von Glücksratgebern, die einem sagen, was man zu tun hat, um zum Schmied des eigenen Glückes zu werden, das heißt, das Glück herzustellen. Das heißt, es hat ein grundlegender Wandel des Glücksbegriffs stattgefunden. In der Antike war das Wort für Glück Fortuna. Fortuna ist auch die Göttin des Schicksals oder des Zufalls. Das heißt, die Verfügbarkeit über das Glück war nicht den Glücklichen oder den das Glück Anstrebenden gegeben, sondern es war Schicksal und Zufall. Wenn wir heute aber zum Schmied unseres Glückes werden müssen, wollen oder wie auch immer, und wir haben es wieder nicht ganz geschafft, den Partner oder uns selbst glücklich zu machen, sind wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unglücklich, weil wir uns und dem Partner etwas schuldig geblieben sind. Das heißt, die Glücksversprechungen sind zum einen problematisch, weil wir etwas versprechen, was wir nicht halten können. Und zum anderen entsteht dann eine Situation, wo es nur noch wie beim Computer zwei Zustände gibt, nämlich das Glück und das Unglück. Was aber zwischen Glück und Unglück liegt, die große Bandbreite dessen, was ich die Banalität des Guten nenne, das sich auszeichnet durch mehr oder weniger Langeweile, die Querelen des Alltags, die kleinen oder größeren Freuden, das wird nicht mehr erlebbar, weil nur noch die Alternative Glück oder Unglück ansteht.
Also wenn man Glück mal gleichsetzt mit Wohlergehen des anderen, verstehe ich Sie richtig, dann kann man eben für das Wohlbefinden des anderen nicht garantieren. Man kann es nicht herstellen, weil der eben eine autonome Persönlichkeit ist.
Nein, Herr Kalle, da würde ich ein bisschen differenzieren wollen. Wohlergehen und Glück scheinen mir zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen zu sein. Sich für das Wohlergehen des anderen verantwortlich zu fühlen, kann möglicherweise vernünftig sein. Die Frage ist natürlich dann zunächst einmal, habe ich Kenntnis darüber, worin sich mein Partner wohlfühlt? Und man kann sich dann die Frage stellen, was muss ich tun oder besser noch, was muss ich unterlassen, um die Wahrscheinlichkeit des Wohlfühlens des Partners zu erreichen? Also zwischen Wohlfühlen und Glück scheint mir ein großer Unterschied zu sein.
Sie haben Hochzeiten angesprochen. Was kann, was sollte man sich denn realistischerweise versprechen?
Das, was man halten kann.
Und das wäre zum Beispiel?
Das hängt von den jeweiligen Partnern ab, also was sozusagen die Vorlieben sind. Also man kann sich zum Beispiel versprechen, einigermaßen vernünftig zum Frühstück zu erscheinen, auch wenn kein Publikumsverkehr ansteht. Man kann sich versprechen, für die Interessen des anderen sich zu interessieren, auch wenn das nicht unbedingt die eigenen Interessen sind, egal ob das Fußball ist, ob das die deutsche Volksmusik ist, ob das Crunch ist oder fernöstliche Philosophie. Man kann sich auch versprechen, diese bekannten Worte zu vermeiden und sich selbst lieber in die Hand oder andere Körperteile zu beißen, die Worte, von denen man genau weiß, wie sie den Partner verletzen. Das scheinen keine großartigen Versprechungen zu sein, aber es sind immerhin Versprechungen, die man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halten kann.
Auf den ersten Blick, ich habe es ja schon angesprochen, scheint es, Sie konstruierten einen Widerspruch zwischen Liebe und Vernunft in der Ehe, schreiben dann aber, dass das eine das andere lebbar mache. Wörtlich, es ist vernünftig, wenn die Ehe auf die Liebe setzt. Sie ist dann das, was ich unter einer Vernunft-Ehe verstehe. und es gibt kaum etwas Vernünftigeres als die Liebe für eine Vernunftehe. Wie soll man das denn nun verstehen? Können Sie den Widerspruch oder ist der nur scheinbar? Können Sie den auflösen? Wie ist das?
Zwischen einer Ehe und einer Liebe scheint ein Widerspruch zu sein. Die Frage, ist das ein Widerspruch, würde ich beantworten mit Ja und Nein. Hier muss man vielleicht etwas genauer hinschauen. Heutzutage erscheint es in unserem Kulturkreis gar nicht möglich zu heiraten oder eine Ehe einzugehen, ohne dass man sich zuvor liebt oder geliebt hat. Es ist sozusagen die Voraussetzung. Wer sich liebt, hat die gültige Eintrittskarte für die Ehe gelöst. Wer liebt, dem kann die Ehe nicht verweigert werden und wer heiratet, sollte sich lieben oder geliebt werden. Dennoch sind die Ehe und die Liebe zwei verschiedene Dinge, von denen ich denke, es ist nützlich, sie voneinander zu unterscheiden. Beide haben ihre Grenzen und ihre Begrenzung. Oder etwas überspitzt formuliert, beide sind letztlich mit dem Leben, damit meine ich mit der Organisation des alltäglichen Lebens, nicht vereinbar. Weder die Liebesbeziehung noch die Ehe, wenn sie unvernünftig geführt wird. Die Begrenzungen der Ehe, die zum Beispiel darin bestehen, dass die Vertragsverhältnisse im Hinblick auf Gerechtigkeit, auf Gleichheit und Ähnliches in der intimen Organisation von einer Ehe die Tragik haben, dass sie auf lange Sicht nicht durchzusetzen sind. Da kann der Rückgriff, wenn man so will, der vernünftige Rückgriff auf die Liebe es ermöglichen, mit der Begrenzung der Ehe zu leben. Das heißt auch zum Beispiel mit den erfahrenen Ungerechtigkeiten und Ungleichheit über die Organisationsform der Liebesbeziehung zurechtzukommen. Sie wissen, ich glaube, in der Bibel steht das, die Liebe verzeiht alles, die Liebe trägt nichts nach und Ähnliches. Das ist eine Möglichkeit, eine vernünftige Möglichkeit, wie ich denke, mit den Begrenzungen, die auch eine Ehe hat, umzugehen. Also ist die Ehe eine Organisationsform, die unvernünftig geführt werden kann und die vernünftig geführt werden kann. Und die Vernunftehe, von der ich spreche, ist eine Ehe, die vernünftig geführt wird und dadurch auch auf die Ermöglichungen der Liebe zurückgreifen kann.
So, dann unterscheiden wir mal zwischen unvernünftig und vernünftig und ich beginne mit dem unvernünftigen. Empfehlung erstens, finde ich ja ganz nett, pfeifen Sie auf das Glück, habe ich mir rot angestrichen, diesen Satz, das haben wir jetzt schon erörtert. Und zwar deshalb, weil der Terror des Solls, schreiben Sie, das Unglück die Oberhand gewinnen lässt. Bitte erläutern Sie uns diesen Gedanken.
Vielleicht zuerst die gute Nachricht, Herr Kahle. Es gibt keine Probleme. Damit man ein Problem hat, auch ein Problem in einer Ehe, muss man das Problem herstellen. Wie macht man das? Ein Problem ist in meiner Definition eine negativ bewertete Soll-Ist-Differenz. Das heißt, wir beobachten einen bestimmten Zustand in unserer Ehe, den nennen wir einen Ist-Zustand und wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie es sein soll, das wäre der Soll-Wert. Zwischen beiden stellen wir eine Differenz fest und die bewerten wir negativ und das wäre die negativ bewertete Soll-Ist-Differenz, das wäre das Problem. Wenn man jetzt versucht, den Ist-Wert auf den Soll-Wert hochzufahren, also beispielsweise den Partner glücklich zu machen, ja, oder andere Dinge auf die erwünschte Sollstärke zu bringen, dann kann es sein, deshalb spreche ich vom Terror des Solls, dass man die ganze Zeit arbeitet an einer Situation, die dadurch, dass man versucht, sie zu lösen, über den Terror des Solls zum eigentlichen Problem wird. Die Herstellung des Sollwertes Glück kann dazu führen, dass man auf dem Weg, das Glück herzustellen, unendlich unglücklich wird, weil die Lösung des Problems, den Sollwert zu erreichen, mehr Probleme aufwirft, wie den Istwert zu akzeptieren.
Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber es ist ja auch ganz praktisch.
Ein Paar heiratet. Man findet den Partner irgendwie ganz gut, sonst würde man ihn ja nicht heiraten. Er hat 2 oder 3 Macken. Man sagt sich aber bei der Hochzeit, das kriegen wir auch noch hin. Gemeint ist aber damit, das kriege ich noch hin oder besser gesagt, dich kriege ich auch noch hin. In der Zwischenzeit sind, wenn wir Glück haben, 10 oder 15 Jahre ins Land gegangen. Der Partner, fast hätte ich gesagt der Gegner, hat inzwischen dieselben Macken, mindestens in der gleichen Ausführung und Stärke wie bei der Hochzeit, Aber bei den vergeblichen Versuchen, den Partner zu verändern, die Macken sozusagen abzuschaffen, hat die Lebensqualität beider erheblich gelitten. Das wäre für mich ein Beispiel für den Terror des Solls, der nicht zu Lösungen führt, sondern mehr Probleme macht, indem man versucht, diese Probleme zu lösen. Kurz und knapp.
Man kann sich den anderen nicht anders wünschen.
Absolut. Oder mit der Heirat heiratet man nicht nur einen Partner, sondern ein paar letztlich unlösbare Probleme.
Was passiert denn in dem Partner, der ständig mit diesem Anspruch konfrontiert wird? Eigentlich möchte ich, dass du anders bist.
Das kann ich Ihnen relativ genau beschreiben. Der Partner, der eine bestimmte Vorstellung hat, ein bestimmtes Wertesystem hat, das, was dem anderen Partner als Macke erscheint, der ist natürlich bei den Versuchen, denen er ausgesetzt ist, dass er verändert wird, der erlebt diese Versuche als Angriff auf einen wichtigen Teil von sich selbst. Und Menschen reagieren nun mal bei Angriff mit Verteidigung. Das heißt, in dem Partner passiert das, dass er umso mehr, weil er sich angegriffen fühlt, an seinen Vorstellungen, an seinen Macken festhält. Das heißt, wir haben das paradoxe Ergebnis, je mehr man versucht, den Partner zu verändern, umso mehr wird er stabil bleiben oder sogar noch zulegen bei dem, was man an Veränderungen zu erreichen versucht.
Und wenn der eine dann versucht, den anderen zu dominieren, erlischt jede erotische Leidenschaft, richtig?
Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Also die Frage der Dominanz oder die Frage der, der Macht, wenn man so will, in einer Beziehung ist etwas, mit dem man immer rechnen muss. Ich meine sogar, dass die zu einer lebendigen Paarbeziehung dazugehört.
Aber es kann ein Zusammenleben doch auch nicht gelingen, wenn jeder immer nur machen kann, was er eigentlich will.
Da haben Sie vollkommen recht, ja. Also es braucht einen, wenn man so will, Minimalkonsens der Bindung, die es möglich macht, den anderen für wichtig zu halten, um das, was ich am Anfang erläutert habe, Konstanz, Verlässlichkeit herzustellen. Das bedeutet aber nicht, dass gleichzeitig das, was jedem selbst angehörig ist, also das Individuelle, das Autonome, dass das vollkommen in einer Paarbeziehung untergeht, sondern man hat immer damit zu rechnen, dass man sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede hat und das ist auch gut so.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle, heute Dr. Arnold Retzer, Paartherapeut, Autor des Buches Lob der Vernunftehe. Herr Dr. Retzer, es hat also keinen Zweck, den Ist-Zustand an den Soll-Zustand anzupassen. Ist denn die zweite Lösungsmöglichkeit deshalb so gering verbreitet, weil sie viel Liebe braucht, nämlich den Soll-Zustand auf Ist-Zustandsniveau herunterzuschrauben, sprich sich schlicht und einfach abzufinden?
Das ist eine Möglichkeit, also sozusagen der Rückgriff auf, der vernünftige Rückgriff, wie ich meine, auf die Liebe ist eine Möglichkeit, wie man den Sollzustand herunterregelt, wenn man so will, auf den Istzustand. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es muss nicht unbedingt die Liebe sein, sondern es kann einfach die vernünftige Erkenntnis sein, dass ich mir selbst keinen Gefallen tue, wenn ich mich dem Terror des Solls aussetze, weil beispielsweise meine eigene Lebensqualität darunter leidet. Oder anders ausgedrückt, in einer Vernunftehe gehört zur Vernunft auch dazu, dass man lernt, dass man zum Beispiel verzichtet darauf, dumm zu bleiben, dass man Erfahrungen macht, die sich für einen selbst nicht rechnen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, vielleicht sogar mehr. Der Rückgriff auf die Liebe kann es ermöglichen, den Sollwert auf den Istwert runterzuregeln, aber auch durchaus eigennützige, egoistische Interessen am eigenen Wohlbefinden. Kurz und knapp ist eine Vernunftehe eine, die sozusagen das Vertragen ablöst durch das Sich-Ertragen.
Ich möchte es nochmal praktischer machen. Sie sagen ja, ein Problem ist nur ein Problem, wenn es auch lösbar ist. Ein unlösbares Problem ist dagegen eine Restriktion. Und Restriktion heißt Einschränkung, Beschränkung. Und mit der müsse man dann eben leben. Können Sie mal aus Ihrer Praxis berichten, wie es Menschen gelungen ist, mit solchen Restriktionen zu leben? Was sind das für Themen?
Themen können sein, dass man die Einsicht hat, die Erkenntnis hat, dass der andere auf eine bestimmte Art und Weise gestrickt ist, bestimmte Vorstellungen hat, bestimmte Wertvorstellungen hat und dass die sozusagen wie das Wetter in Mitteleuropa im November dazugehören. Es kann aber auch die Erkenntnis sein, dass bestimmte Dinge einfach hinzunehmen sind und dass durch das Hinnehmen sogar eine bessere Lebensqualität entsteht, weil man unlösbare Probleme nicht zu lösen versuchen sollte, weil da sehr viel Kraft, Energie und Kreativität verloren geht. Wir haben dann häufig, oder ich erlebe das häufig, die Situation, dass sogar wider Erwarten der Partner seine Restriktionen auflöst, weil er sich nicht mehr angegriffen fühlt.
Sie schreiben ja, dass es bei der Differenz zwischen Ist-Wert und Soll-Wert häufig um das Thema Sex geht. Wenn diese Restriktion also ist, dass manche Frauen, oft nachdem die Kinder da sind, die biologische Bestimmung also erreicht ist oder eben auch nach dem Klimakterium weniger Sex haben wollen, was dann?
Die Frage der Bewertung, wenn man so will, des Stellenwertes von Sex, ist wieder eine Frage, die von der Bewertung abhängig ist. Ja? Also es gibt die Situation, die wir heute häufig erleben, wir sind umgeben von einer Kultur, nicht nur einer Glückserzeugungskultur, sondern auch von einer Sexverwirklichungskultur, wenn man so will. Da hat ein massiver Wandel stattgefunden. Und es gibt auch so etwas wie ein Terror des Solls beim Sex. Vor etwa 50 Jahren oder länger war es so, dass das Recht auf freie Sexualität auf die Fahnen geschrieben worden ist. Im Rahmen der Studenten- und Jugendbewegung hat dann eine sexuelle Befreiung stattgefunden. Und inzwischen ist es so, wenn man nachmittags in die Talkshows hineingeht, dass man manchmal, ich auch als Arzt, überrascht bin, welche anatomischen Möglichkeiten dort einem angeboten werden. Das heißt, inzwischen gibt es so etwas, dass man können muss. Und wenn man muss, kann man meistens schon nicht mehr. Und diese Vorstellungen spielen natürlich auch eine Rolle bei der Frage von sexuellen Problemen.
Aber Sie schreiben doch, vieles deutet darauf hin, dass Untreue und Affären schon fast zur Normalität von Paarbeziehungen gehörten. Andererseits stelle eben das Fremdgehen die schwerste Beeinträchtigung für die Paarbeziehung dar. Was haben Sie denn aus Ihren Hunderten von Paargesprächen herausgelesen? Warum gehen insbesondere überwiegend, würde ich mal schätzen, Männer fremd?
Das können natürlich letztlich nur die Männer beantworten. Umfragen, auch meine Befragungen von Klienten, sind mir dabei immer hochverdächtig, weil man überhaupt im Kontext von Affären die Erfahrung gemacht haben kann, dass dort gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Das heißt, verlässliche Informationen, warum fremdgegangen wird, warum auch Männer fremdgehen oder warum auch Frauen fremdgehen, das soll sich bei Frauen inzwischen auch rumgesprochen haben. Ich habe gehört, in Norddeutschland gibt es jetzt auch eine Frau, die fremdgegangen ist. Die sind sehr unzuverlässig. Es gibt aber Hypothesen darüber, warum man fremdgeht oder warum auch Männer fremdgehen. Eine Hypothese ist die, dass es einfach das Unglück in einer Beziehung herrscht und dass man das Glück außerhalb der Beziehung erreichen will. Es gibt auch die Vorstellung, dass man sich selbst noch mal etwas an Selbstwertgefühl sozusagen zutragen will durch eine Affäre, ob man noch im Markt abgekauft wird, ob man noch attraktiv ist im Markt. Und es gibt die Möglichkeit, dass Affären auch in Form eines Rachefeldzugs gegen den Partner ausgeführt werden.
Was lässt denn im Eheleben die Libido absterben?
Die Vorstellung, dass die Libido nicht absterben darf. Wir wissen aus verlässlichen Untersuchungen, dass die Beischlaffrequenz von dem Alter einer Paarbeziehung abhängig ist. Nicht von dem Alter der Partner einer Paarbeziehung, sondern vom Alter der Paarbeziehung. Wenn jetzt die Vorstellung existiert, eine Paarbeziehung müsste vom ersten Tag bis zum 20. Jahr einer Ehe den gleichen Sex haben, dann haben sie automatisch ein Problem. Ich erlebe für viele Paare, dass als Erleichterung zum Beispiel diese empirischen Ergebnisse zur Kenntnis gebracht zu bekommen, dass es zur Normalität von alternden Paarbeziehungen dazugehört, dass der Sex nicht mehr in derselben Form, nicht mehr in derselben Frequenz wie am Beginn der Paarbeziehung ausgeführt wird.
Was ist unvernünftig? Haben wir also jetzt diskutiert. Was ist in einer Ehe vernünftig? Streitkultur ist dabei ein großes Stichwort. Ist es denn nach Ihren vielen, vielen Paargesprächen und auch nach wissenschaftlichen Untersuchungen wirklich so, dass die Streitthemen, wie Sie schreiben, eine schier endlos erscheinende Sammlung banaler Anlässe sind? Also, dass sich die Leute, ein Beispiel, das Sie ja nennen, darum streiten, ob die Klorolle nun wandständig oder raumständig abgerollt werden soll?
Also zunächst einmal möchte ich gerne eine Lanze brechen dafür, dass Streit und Konflikt zu einer lebendigen Paarbeziehung dazugehört. Ich bin eher skeptisch, wenn ich höre, es ist absolute Harmonie in einer Paarbeziehung. Wir streiten uns nie, wir werfen nur noch mit Wattebäuschen aufeinander, weil das erheblich unvernünftig ist. Man muss aus seinem Herzen eine Mördergrube machen, man muss auch die konfliktträchtigen Impulse, die man spürt, in Schach halten. Aber was Sie ansprechen, ist natürlich auch eine, wenn man so will, unvernünftige Art des Konflikt- oder Streitlebens. Dass es in einer bestimmten Streitkultur, die ich für unvernünftig halte, es um die Frage geht, Sieg oder Niederlage. Wer setzt sich durch? Also so eine Art von Duellsituation, nur einer kann der Highlander sein. Wenn eine solche unvernünftige Streitkultur gelebt wird, dann ist meine Erfahrung, dass die Inhalte, um die es geht, die Anlässe, umso banaler sind, je eskalierter, je höher die Wellen schlagen. Die klassische Antwort ist ja immer die, es geht immer um die Zahnpastatube, die nicht zugedreht ist. Ich habe ein Paar gesehen, da ging es um die Klopapierrolle. Sie wissen, in den hochindustrialisierten Ländern gibt es zwei Modelle, Abrollmodelle des Klopapiers. Ein sogenanntes wandständiges Modell, wo das Klopapier also dem Raum zugewandt abrollt, und etwas, was ich vielleicht als wandständiges Modell bezeichnen kann. Und um diese Frage ging es, ja. Der Mann erzählte mir, ich muss morgens sehr früh aus dem Haus gehen, um 6:30. Ich gehe dann nochmal durch unsere 3 Bäder durch und hänge das Klopapier richtig, nämlich wandständig. Stellen Sie sich vor, ich komme nachmittags nach Hause und das Klopapier hängt überall wieder falsch. Um diese Frage ging es. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was könnte die Lösung sein? Haben Sie schon mal an Hakelfeucht gedacht? Das wäre ein dritter Weg. Oder lassen Sie uns mal darüber sprechen, was hat sich eigentlich der Architekt dabei gedacht? Oder was ist die vernünftige Lösung, wie das Klopapier abrollt? All diese Lösungsversuche laufen natürlich ins Leere hinaus, weil es um mehr geht, oder wenn man so will, es hängt mehr am Klopapier. Am Klopapier hängt die gesamte Vorstellung von Autonomie, von Selbstständigkeit, von vergangenen Kränkungen. Die Vorstellung, wenn ich in dieser Frage nachgebe, wenn ich dem Partner den kleinen Finger gebe, dann bin ich verloren. Er nimmt nicht nur meine Hand, sondern meinen ganzen Körper. Und ich löse mich auf. Es gibt allerdings ein paar Lösungen dafür, und ich habe die in meinem Buch beschrieben, die will ich aber jetzt nicht verraten, die kann man in meinem Buch Lob der Vernunft-Ehe nachlesen.
Na gut, so viel Werbung sei erlaubt, wir reden ja auch über Ihr Buch. Wie entwickelt man denn eine gute Streitkultur? Denn ich meine, wer mal gesehen hat, wie schnell ein Leben zu Ende sein kann, dem erscheinen solche Anlässe doppelt absurd. Darüber kann man sich schlichter, also in meiner Vorstellung, nicht streiten. Aber okay, ich glaube auch, dass da eben vielfach Machtspiele gespielt werden, und es deshalb so schwierig ist. Aber wie entwickelt man eine gute Streitkultur?
Also ich glaube, eine gute Streitkultur muss man gar nicht entwickeln, sondern die ergibt sich automatisch. Die Frage ist, was kann man tun, um eine schlechte Streitkultur zu haben? Also wenn man sich nahe steht oder sich nahe kommt oder vielleicht sogar zu nahe kommt, ist Streit automatisch, hätte ich fast gesagt, eine mögliche Folge. Das heißt, sich nahestehen heißt, sich zu streiten. Ich würde mich niemals mit jemandem streiten, der mir nicht nahesteht. Und das ist ein wichtiger Aspekt zunächst einmal dabei, dass sich streiten, Konflikte haben, nicht Ausdruck eines großen Zwiespaltes zwischen Paaren ist, sondern, wenn man so will, Ausdruck von Einigkeit. Es geht beim Streit immer wieder auch darum, diesen unauflösbaren Konflikt zwischen Freiheit, Autonomie und Selbstständigkeit und Bindung und Gebundenheit immer wieder neu auszutarieren. Und da gibt es kein besseres Mittel als Streit. Neben der Tatsache, dass es natürlich auf die Dauer auch anregend sein kann, Streit mit einem Partner zu haben oder Konflikt mit einem Partner zu haben, weil man möglicherweise auch Neues erfährt. Der Unterschied, der sich im Streit auch zeigen kann, kann sehr anregend für eine Paarbeziehung sein.
Sie haben zwei Stichworte genannt, nämlich Nähe und Autonomie, und dass dieses Verhältnis immer wieder ausbalanciert werden muss. Wer völlig autonom sein wolle, dürfe keine Ehe eingehen, schreiben Sie. Und andererseits könne es anstrengend sein, ständig autonom sein zu müssen. Das hatten Sie vorhin schon mal, indem Sie sagten, dass das Single-Dasein ja nicht unbedingt das Erstrebenswerte und von den Menschen auch nicht als erstrebenswert unbedingt angesehen wird. Wie balanciert man denn diesen an sich ja unlösbaren Konflikt am besten immer wieder aufs Neue aus?
Indem man zunächst einmal versucht, keiner der beiden Seiten zum Sieg zu verhelfen. Goethe sagt schon im Faust, zwei Seelen sind in meiner Brust. Dieser Widerspruch kann niemals gelöst werden. Und ich glaube, es ergeben sich immer dann Probleme, wenn man versucht, auf eine der beiden Seiten zu setzen, auf die Autonomie oder auf die Bindung. Und ich glaube, dass das auch nicht ein für alle Mal gelöst ist, sondern es sind Herausforderungen, die jeden Tag wieder neu auf einen zukommen. Angesichts eines Zeitgeistes, über den wir vorhin schon gesprochen haben, wo Autonomie und Selbstständigkeit, ja, Stichwort Ich-AG, ein hoher Wert ist, kann es nützlich sein, sich nochmal klarzumachen, dass Autonomie auf die Dauer auch kein Honigschlecken ist, weil es die Konsequenz hat, dass man alleine in der Welt ist und ich möchte mit mir selbst nicht alleine sein. Das ist mir langweilig genug.
Es gibt so ein paar von mir rot angestrichene Sätze in Ihrem Buch, zum Beispiel: Es gibt nicht den geringsten Beleg dafür, dass ein Eheleben ernst sein müsste. Ich weiß nicht, ob die Empfehlung, streitende Eheleute sollten sich mit Wasserpistolen und oder Clownsmasken bewaffnen, jetzt ernst gemeint ist. Klingt ja auch ganz humorisch. Egal, Humor ist ein wichtiges Mittel, wenn der andere das erträgt. Ja, es kann ja sein, dass er sich völlig veräppelt fühlt, wenn man eine Situation mit Humor zu lösen sucht. Sie schreiben ja ein paar Ehewitze auf. Vielleicht können wir am Schluss noch einen hören, dass wir das Gespräch schmunzelnd beenden. Über welchen konnten Sie denn bislang am meisten lachen? Welchen erzählen Sie am liebsten?
Die Frage, was muss ein Mann tun, damit seine Frau endlich mal einen Orgasmus hat? Die Antwort lautet, auf die Kinder aufpassen.
So, jetzt durften Sie alle schmunzeln. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Retzer, für dieses Gespräch. Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Heidelberger Paartherapeut Dr. Arnold Retzer. Wir sprachen über sein Buch Lob der Vernunft-Ehe, erschienen bei S. Fischer, 18,95 €. Diese Sendung haben wir 2009 erstmals ausgestrahlt. Nächste Woche im Stasi-Knast, Erzählungen eines Insassen. Gast wird Karl-Heinz Richter sein, der in Berlin-Hohenschönhausen, der heutigen Stasi-Gedenkstätte, erlebt hat, was Diktatur wirklich hieß.